Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Es gehört zu unserem Alltag. Handy oder Computer an, auswählen, bestellen, bewerten. Alles ganz bequem von zu Hause aus oder unterwegs. Möglich gemacht von Online-Händlern wie Amazon. Das gibt's genauso auch für den Feierabend-Joint oder die Partypille.
Was sind eigentlich Kryptomärkte für Drogen? Was ist das Darknet? Was wissen wir über Händler, Konsumenten, Umsätze? Administratoren betreiben Plattformen, Händler bieten Waren an und die Kunden informieren sich aus einer breiten Palette an Drogen, aber auch Händlern und Plattformen und wählen entsprechend aus. Dann sagen die Kunden, dass sie online eine bessere Drogenqualität haben. Sie wissen die Anonymität zu schätzen, auch der Komfort bei der Bestellung. Es genügen ein paar Mausklicks, anstatt dass man sich auf einer dunklen Straßenecke oder in einem Park oder in einer Wohnung mit seinem Dealer trifft. Der Straßenhändler wird sozusagen ersetzt durch den Postboten.
Geliefert von Hermes oder DHL direkt in die eigene Wohnung. So einfach und bequem war es noch nie, sich Drogen zu besorgen. Klar, man muss sich ein bisschen auskennen und wissen, wie man die entsprechenden Märkte im Darknet findet. Also in dem Teil des Internets, das wir nicht einfach mit Google durchsuchen können. Aber hat man das einmal geschafft, und selbst das ist nicht allzu schwierig, dann ist der Rest kinderleicht. Genauso einfach, wie neue Staubsaugerbeutel bei Amazon zu ordern. Was macht diese neue, leicht zugängliche Welt des Drogenhandels mit uns? Konsumieren wir dadurch mehr Drogen oder andere? Wer sind die Händler? Wie viel verdienen sie? Genau das untersucht Meropi Tsanitakis. Sie forscht am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Der Drogenhandel im Darknet ist ihr Spezialgebiet. Erstaunlicherweise lässt er sich ziemlich gut untersuchen. Denn gerade weil das Darknet garantiert, dass alle, die sich da herumtreiben, anonym bleiben, sind Online-Händler und Drogenkäufer durchaus bereit, bei wissenschaftlichen Umfragen mitzumachen. Meropi Tsanitakis hat ihren Vortrag am 9. September 2017 in Berlin gehalten, auf dem Kongress Drug Science 2017 – Forschung, Praxis und globaler Wandel in der Drogenwissenschaft des 21. Jahrhunderts.
Die Ergebnisse, die ich gleich vorstellen werde, stammen aus einer Studie, die ich in Österreich mit 4 Kooperationspartnern geleitet habe, und es ist Teil einer größeren deutsch-österreichischen Kooperation zum Thema Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Als allererstes möchte ich Ihnen gerne einen Screenshot von einem Marktplatz im Darknet vorstellen. Auf diesem Marktplatz kann man ähnlich wie auf Amazon, Marketplace und eBay eben nicht Spielekonsolen, Bücher und DVDs einkaufen, sondern stattdessen illegale Drogen wie Cannabis, Ecstasy, Opioide, Heroin, Kokain, verschreibungspflichtige Medikamente etc. Wir wissen allerdings noch relativ wenig über dieses neue Phänomen, mit dem auch neue Herausforderungen und Chancen einhergehen. Das bedeutet, Ziel von diesem Projekt ist es, besser zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Nun möchte ich Ihnen einen Überblick geben über meinen Vortrag. Der Vortrag ist dreigeteilt. Als allererstes möchte ich darauf eingehen, was Kryptomärkte eigentlich sind, was ist das Darknet, was versteht man darunter und was beinhaltet das Darknet. Im zweiten Teil möchte ich auf die unterschiedlichen Vertriebswege für Drogen im Internet eingehen. Also sprich, was wissen wir über Händler, Konsumenten, Umsätze, welche Länder sind besonders betroffen, welche nicht, welche Drogenarten sind sehr beliebt und welche Chancen und Risiken gehen damit einher. Abschließend möchte ich meinen Vortrag damit, was verändert sich durch Drogenhandel im Internet. Als erstes möchte ich gerne das Internet definieren. Was versteht man unter dem Internet? Sie können sich das Internet so vorstellen, dass Sie an einem Eisberg im Ozean denken. Der sichtbare Teil des Eisbergs oberhalb des Wassers nennt sich Clear Web, Surface Web. Das ist ein sehr kleiner Teil des Internets und er ist mit Suchmaschinen durchforstbar. Der viel größere Teil des Internets befindet sich unterhalb des Ozeans. Er ist eben nicht mit Suchmaschinen erfassbar. Und in diesem Deep Web, so wird es genannt, befinden sich Inhalte, die erst zugänglich sind, nachdem man eine Bezahlung getätigt hat, nachdem man sich eingeloggt hat. Darin befinden sich Datenbanken, Intranets von Unternehmen oder auch Webseiten, die nicht miteinander verlinkt sind. Ein sehr, sehr kleiner Teil des Internets beinhaltet sogenannte Hidden Services, also versteckte Dienste, die erst mit spezieller Software zugänglich gemacht werden können. Und eine dieser Software, nämlich Anonymisierungssoftware, nennt sich Tor Browser. Es gibt auch andere wie I2P, also Invisible Internet Project, die aber wesentlich langsamer sind. Tor ist komfortabler und schneller in der Herstellung von Verbindungen und Aufbau von Seiten. Tor ermöglicht aber gleichzeitig auch ein relativ anonymes Surfen im Clearnet, im regulären Internet und wird von Aktivistinnen und Whistleblower für Aufdeckungen im Bereich von Korruption, Überwachung etc. verwendet. Edward Snowden hier als Stichwort, das jedem ein Begriff ist. Während des arabischen Frühlings ist es zum Beispiel von Protestierenden, ist das Darknet genutzt worden, um miteinander zu kommunizieren, um sich zu vernetzen. Aber gleichzeitig wird es auch zur Verbreitung von pädophilen Inhalten verwendet. Es kann aber auch staatliche zensurierte Inhalte können mit Hilfe des Tor-Browsers umgangen werden. Das bedeutet, die Verwendungsweisen sind sehr vielfältig und es kommt darauf an, wie wir mit der Technologie umgehen. Kurz gesagt ist das Darknet ein Teil des Internets, das eine relativ anonyme Kommunikation ermöglicht, ohne persönliche Informationen zu veröffentlichen oder Spuren zu hinterlassen, persönliche, wie zum Beispiel die IP-Adresse. Als nächstes möchte ich gerne darauf eingehen, was sich eigentlich im Darknet befindet. Eine britische Studie an etwa 13.600 unterschiedlichen Seiten im Darknet hat herausgefunden, dass an erster Stelle befinden sich darin File-Sharing-Services, also die Verbreitung von Musik, Videos, Filme etc. An Nummer 2 mit 28% sind geleakte Daten zu finden. Nummer 3 mit nur 12% handelt es sich um finanzbetrügerische Inhalte. Drogen sind weit abgeschlagen, an 7. Stelle mit 4% der Inhalte betreffen Drogen. Waffen, was relativ oft im Zusammenhang mit dem Darknet genannt wird, Waffen befindet sich an 11. Stelle und nur 0,3% der Inhalte im Darknet bezieht sich auf den Vertrieb von Waffen. Die Kryptomärkte, über die ich jetzt im Folgenden reden werde, befinden sich, wie schon gesagt, eben im Darknet, in diesem anonymisierten Teil des Internets. Das Darknet sagt nicht aus, dass die Inhalte illegal sind, es sagt lediglich aus, dass man spezielle Software benötigt, um die versteckten Dienste öffnen zu können. Aber was sind eigentlich Kryptomärkte für Drogen? Das sind technologische Innovationen, die den systematischen Verkauf und Kauf von illegalen Drogen, anderen Produkten und Services über das Internet ermöglichen. Ähnlich wie Amazon Marketplace oder eBay. Administratoren betreiben Plattformen, Händler bieten Waren an auf unterschiedlichen Plattformen und die Kunden informieren sich aus einer breiten Palette an Drogen, aber auch Händlern und Plattformen und wählen entsprechend aus. Die Zahlungen werden mittels virtuellen Währungen abgewickelt, wobei Bitcoin die am häufigsten verwendete virtuelle Währung ist. Und die Zustellung erfolgt mit dem regulären Paketdienst, Zustelldienste wie DHL, DPD, GLS, UPS oder Hermes. Ohne deren Wissen stellen sie illegale Drogenlieferungen an die Kunden zu. Wie hat alles begonnen? Der erste Marktplatz seiner Art war Silk Road. Der hat etwa im Februar 2011 eröffnet und hatte eine absolute Monopolstellung inne. Eine breite Palette an sämtlichen psychoaktiven Substanzen, aber auch pornografisches Material und gefälschte Dokumente, gefälschte Personalausweise, Führerscheine, gefälschtes Geld konnten erworben werden. Anfänglich auch Waffen, die sind aber später an einen anderen Marktplatz ausgegliedert worden. Seit Silk Road 1 gibt es sowas wie ein eisernes Gesetz innerhalb der Community, dass kein kinderpornografisches Material auf Kryptomärkten für Drogen vertrieben wird. Silk Road hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit nach sich gezogen, entsprechend auch Aufmerksamkeit von Strafverfolgungsbehörden und natürlich auch seitens der Forschung. Die ersten Forschungsarbeiten sind eben zu Silk Road entstanden. Im Oktober 2013 hat dann das FBI den Marktplatz geschlossen und den Betreiber verhaftet. Es kam dazu nicht, weil die Anonymisierungssoftware, also der Tor-Browser, geknackt worden ist, sondern weil der Betreiber von diesem Marktplatz früher seine Identität mittels einer E-Mail-Adresse preisgegeben hat. Heute, wie schaut die Situation heute aus? 6 Jahre nach der Eröffnung des ersten Marktplatzes gibt es viele, es gibt etwa 2 Dutzend unterschiedliche Kryptomärkte unterschiedlicher Größe, sprachlichen Ausprägung, die sich miteinander konkurrieren. Dennoch handelt es sich um ein relativ resilientes System. Das bedeutet, dass durch trotz zahlreicher Betrugsfälle und regelmäßiger Marktschließungen haben sich sozusagen sowohl die Betreiber als auch die Händler und die Kunden nicht davon grundsätzlich abschrecken lassen. Wann auch immer es zu Verhaftungen oder Schließungen von einzelnen Marktplätzen gekommen ist, konnten wir beobachten, dass sich die Händler und die Kunden auf andere Marktplätze verlagert haben. Wir konnten auch beobachten, dass die Lebensdauer der Marktplätze im Laufe der Zeit gesunken ist. Während Silk Road etwa 1000 Tage online war, ist mittlerweile die durchschnittliche Lebensdauer auf nur mehr 165 Tage gesunken. Das bedeutet, ein Marktplatz ist im Durchschnitt lediglich ein halbes Jahr online. Es gibt einige Ausreißer dabei. Dann kann man sich fragen, was ist jetzt eigentlich anders im Darknet im Vergleich zur materiellen Drogendistribution? Was ist neu? Neu ist einerseits die Anonymität. Das bedeutet, dass im Darknet die Identität und der Standort von den Nutzern verschleiert wird und keine persönlichen Treffen stattfinden, im Gegensatz zu materiellen physischen Drogenmärkten. Neu ist, dass es relativ einfach möglich ist, Zugang zu bekommen, sobald man sich mit der Thematik etwas genauer beschäftigt hat. Und dann kann man Zugang zu sämtlichen psychoaktiven Substanzen bekommen, auch solche, die offline, also physisch, nicht so leicht zu bekommen sind in der jeweiligen Stadt, Dorf oder Region. Und die Kunden haben eine sehr große Auswahl an Marktplätzen und an Händlern. Neu ist auch, dass es ein Bewertungssystem gibt, das Vertrauen und Transparenz schafft für die Kunden und Konsumenten, indem die Kunden die Produkte und die Drogen und die Händler und auch das Service der Händler im Nachhinein nach einer Bestellung bewerten und die anderen Kunden sich an diesen Bewertungen orientieren. Neu ist auch, dass die Zustellung über den herkömmlichen Postweg erfolgt, ohne dem Wissen der jeweiligen Zustellservices. Das bedeutet, der Straßenhändler wird sozusagen ersetzt durch den Postboten. Nun möchte ich gerne darauf eingehen, wer sind die Kunden, wer sind die Händler? Was wissen wir darüber? Wir wissen aus anonymen Befragungen von unterschiedlichen Studien, dass etwa 80% der Kunden auf Kryptomärkten männlich sind, in deren 20ern. 84% haben einen Gymnasiumabschluss und es handelt sich um eine sehr technisch versierte Gruppe. Hauptsächlich ein sehr hoher Anteil von den Kunden sind Clubber, Partygeher, Gelegenheitskonsumenten, Freizeitkonsumenten und nicht so sehr problematische Drogenkonsumenten. Was motiviert Kunden online auf Kryptomärkten einzukaufen? Barrett hat eine anonyme Online-Befragung von etwa 10.000 Teilnehmerinnen in Großbritannien, Australien und den USA durchgeführt und hat herausgefunden, dass es auf Kryptomärkten eine sehr große Vielfalt von Drogen gibt. Das große Angebot ist attraktiv für die Kunden. Dann sagen die Kunden, dass sie online eine bessere Drogenqualität haben. Sie wissen die Anonymität zu schätzen, auch der Komfort bei der Bestellung. Es genügen ein paar Mausklicks, anstatt dass man sich auf einer dunklen Straßenecke oder in einem Park oder in einer Wohnung mit seinem Dealer trifft. Und die Lieferung erfolgt dann eben, wie gesagt, per Postbote. Auch das war ein Anreiz. Dann meinen die Kunden, dass sie besonders vertrauen auf Händler mit hohen Bewertungen und die Foren als Informationsquelle nutzen. Wie schaut es auf der Seite der Händler aus? Auch da hat es eine anonyme Befragung gegeben. Händler haben gesagt, sie wissen die Einfachheit des Aufsetzen von einem Account, wissen sie zu schätzen. Für sie ist das Risiko auf Kryptomärkten, illegale Drogen anzubieten, relativ klein und sie versprechen sich dadurch hohe Gewinne. Auch die Infrastruktur wurde als sicher und anonym bewertet. So viel dazu und im Folgenden möchte ich dann auf die Ergebnisse eingehen einer Langzeitstudie zum Thema virtuelle Drogenmärkte, die ich in Österreich geleitet habe. Wir haben über den Zeitraum von 12 Monaten, von September 2015 bis August 2016, tagesaktuell sämtliche Marktdaten mit Hilfe eines Web-Scraping-Tools extrahiert und systematisch ausgewertet. Welche Variablen haben wir herangezogen? Wir haben uns angeschaut, welche Drogenkategorien gibt es und welche Drogenangebote handelt es sich, zu welchen Preisen wurden die jeweiligen Drogen verkauft, in welchen Mengen, woher geben die Händler an, dass sie herkommen, was sind die Herkunftsländer und wohin stellen die Händler illegale Substanzen zu. Wir haben genauso die Anzahl und das Datum der Kundenfeedbacks herangezogen. Ist da auch sehr wichtig und komme gleich noch einmal darauf zurück. Und wir haben das Ganze gemacht bei einem Kryptomarkt, der nennt sich Alphabay und dieser Marktplatz war von Dezember 2014 bis Ende Juni 2017 online. Einer der Marktplätze, der am längsten online war, 2,5 Jahre. Und es handelt sich auch um den Marktplatz, der vermutlich am populärsten war, auf denen am meisten Drogen umgesetzt worden sind. Wir haben uns angeschaut, welche Umsätze sind innerhalb dieser 12 Monate erzielt worden. Umsätze kann man berechnen, indem man das Feedback mit dem durchschnittlichen Preis eines Drogenangebots multipliziert. Auf Alphabay konnten wir das noch genauer schätzen, die Umsätze, weil wir die jeweilige Transaktionssumme und das Datum zur Verfügung hatten. Wir konnten sehen, dass durchschnittlich 8 Millionen US-Dollar pro Monat umgesetzt werden, wobei es einen Höhepunkt gegeben hat während der Sommermonate, dann Richtung alles, was sich wieder Richtung Winter oder Herbst bewegt hat, sind die Umsätze gesunken. Und wir haben auch beobachtet, dass es im Laufe der Zeit eine Zunahme der Umsätze gegeben hat. Insgesamt schätzen wir die Umsätze, und das ist eine sehr genaue Schätzung, auf 94 Millionen US-Dollar für Alphabay im Zeitraum dieser 12 Monate von September 2015 bis August 2016. Diese Zahl möchte ich gerne kontextualisieren. 94 Millionen, was bedeutet das? Wenn man die 94 Millionen US-Dollar gegenüberstellt, einer Schätzung der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle für den illegalen Drogenmarkt in der Europäischen Union, die Europäische Drogenbeobachtungsstelle beziffert den europäischen Drogenmarkt auf 24 Milliarden Euro. Wenn man die 94 Millionen, denn 24 Milliarden gegenüberstellt, kann man sehen, dass der Anteil von Kryptomärkten am Gesamtmarkt für illegale Drogen ein sehr, sehr kleiner ist. Aber wir können davon ausgehen, dass Kryptomärkte ein enormes Wachstumspotenzial haben und sich diese Entwicklung zunehmen wird. Wir gehen davon aus, dass wir am Beginn eines Phänomens sind, das in Zukunft sehr relevant, noch viel relevanter sein wird dass zu einer Verschiebung kommen wird, immer mehr vom physischen hin zum Online-Drogenmarkt geschehen. Wir haben uns angeschaut, wie viele Händler, Händlerinnen gibt es und wie viele Drogenangebote werden auf Alphabet gemacht. Wir haben herausgefunden, dass 2200 Händlerinnen Drogen anbieten, von denen aber nur interessanterweise etwa 80% tatsächlich auch Drogen verkaufen können. Ähnlich verhält es sich bei den Drogenlistings, also bei den Drogenangeboten. Es hat auf Alphabet 12.000 Drogenangebote gegeben, aber nur etwa 8.300 konnten tatsächlich auch verkauft werden. Also lediglich 70% der Angebote haben auch einen Absatz gefunden. Dann habe ich mir angeschaut, welche waren die populärsten Drogenarten auf dem Kryptomarkt Alphabet. Und das ist ein Ergebnis, das ich unabhängig von der Studie und unabhängig vom Zeitraum, wann die jeweilige Studie durchgeführt worden ist, immer deckungsgleich. Es kommen immer dieselben Ergebnisse heraus. Etwa 65% der Umsätze sind mit folgenden Drogenarten erzielt worden: Cannabis, Kokain, Heroin und Ecstasy-Drogen. Mit denen sind hauptsächlich, werden die meisten Umsätze gemacht. Besonders herausgreifen möchte ich, dass 21% der Umsätze gemacht worden sind mit Kokain, Speed, Crystal Meth, gefolgt von 18% der Umsätze mit Cannabis und Haschisch und 13% der Umsätze wurden auf Alphabet erzielt mit Heroin, Fentanyl, Oxycodon. 12% entfallen auf Ecstasy und MDMA. Wenn man diese beliebtesten Drogenarten vergleicht mit Schätzungen der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, wie sich das auf dem materiellen, physischen Drogenmarkt aufteilt, dann kann man sehen, dass der Anteil von Cannabis und Kokain relativ deckungsgleich ist, sowohl materiell als auch auf Kryptomärkten. Aber bei Heroin und Ecstasy gibt es zwei Abweichungen. Wir haben gehört, dass auf Kryptomärkten hauptsächlich Freizeitkonsumenten Drogen kaufen, entsprechend, und Partygeher, Clubber. Entsprechend ist der Anteil von Ecstasy auf Kryptomärkten wesentlich höher als in der physischen, materiellen Welt. Und genauso der Anteil von Heroin ist auf Kryptomärkten kleiner, niedriger als am materiellen Drogenmarkt für illegale Drogen. Das ist eine interessante Beobachtung, zu wissen, dass der Kundenstamm auf Kryptomärkten ein anderer ist als der im Einzelhandel in der physischen Welt. Dann habe ich herausgearbeitet, welche Umsätze erzielt werden, wie verteilen sich die Umsätze von Händlerinnen auf Alphabet. Und da habe ich herausgefunden, dass 56% der Händler einen Umsatz machen von weniger als 10.000 US-Dollar. Diese 56% sind aber verantwortlich für lediglich 3,5% der Gesamtumsätze. 56% der Händlerinnen, diese 56% ist sozusagen der Verkauf von Drogen über das Darknet lediglich eine Nebenerwerbstätigkeit. Wir wissen aus anonymen Interviews, dass diese Händlerinnen in der Regel einem Erwerbsjob nachgehen und sich lediglich Luxusartikel finanzieren, wie zum Beispiel einen Urlaub oder ein besonderes Auto. Dann wollten wir wissen, wie schaut es mit den Händlern aus, die hohe Umsätze erzielen, und haben einen Richtwert hergenommen, nämlich 200.000, den Umsatz von 200.000 US-Dollar innerhalb von einem Jahr machen lediglich 5% der Händler. Man kann tendenziell sagen, dass diese 5% eventuell der organisierten Kriminalität zugerechnet werden können, aber um das tatsächlich bestätigen zu können, braucht es noch mehr qualitative Forschung, um das als sicheres Ergebnis herausbekommen zu können. Und diese 5% sind interessanterweise für 53% der Gesamtumsätze verantwortlich. Das bedeutet, es gibt eine Konzentration von einigen wenigen Händlern, die mehr als die Hälfte der Umsätze erzielen. Andererseits macht die Mehrheit der Händler relativ bescheidene Umsätze von lediglich weniger als 10.000 US-Dollar, also sprich, die gehen einer Nebenerwerbstätigkeit nach. Ich habe mir auch angeschaut, ob es sich bei den Kunden tatsächlich nur um Menschen handelt, die für den Eigenkonsum illegale Substanzen auf Kryptomärkten kaufen oder werden diese Substanzen in irgendeiner Form auch weitergegeben. Da habe ich als Proxy sozusagen mir angeschaut, welche Umsätze erzielt werden mit Transaktionen über 1.000 Dollar. Also die Vermutung ist, wenn man sich Drogen im Wert von mehr als 1.000 Dollar einkauft, dann dient es nicht nur zum Eigenkonsum, sondern wird in irgendeiner Form weitergegeben. Und ich habe herausgefunden, dass ein Viertel der Einkünfte eben in irgendeiner Form weitergegeben wird, weil sie mehr als 1.000 US-Dollar ausmachen. Wir wissen aber nicht, in welcher Form sozusagen 25% der Umsätze, in welcher Form diese Drogen weitergegeben werden. Werden die Drogen weitergegeben etwa um Gewinn zu machen? Werden sie weitergegeben, um minimalen Aufschlag zu erzielen, etwa um den Eigenkonsum zu finanzieren? Oder werden diese Drogen im Wert von über 1.000 Dollar etwa nur im Freundeskreis verteilt? Das ist auch etwas, das noch weiterer Forschung bedarf. Dann würde ich gerne dazu übergehen, mir anzuschauen, woher kommen die Händler. Normalerweise denkt man sich, Kryptomärkte, da gibt es Anonymität, wie kommt man überhaupt zu dieser Angabe? Aber auf den Kryptomärkten, weil es eben Anonymität gibt, müssen oder sagen oder geben die Händlerinnen auch eine Information an ihre Kunden, die dadurch sozusagen abschätzen können, wie risikoreich eine Bestellung ist, an woher sie kommen. Also die Händler geben an, was sind ihre Herkunftsländer. Das korreliert nicht immer mit der tatsächlichen Wohnadresse von den Händlern. Ganz besonders im Schengen-Raum, in der EU, ist es sehr, sehr einfach, bei einer grenznahen Region die Grenze zu überqueren und die Drogenlieferung von einem Land abzusenden, das einen höheren Stellenwert hat. Als ganz simples Beispiel, wenn ein Händler in Slowenien agiert, wird er eher tendenziell angeben, dass er aus Österreich versendet, anstatt aus Slowenien, weil Österreich eine höhere Reputation hat. Interessanterweise geben 33% der Händler an, dass sie aus der Europäischen Union stammen. 25% der Händler geben als Herkunftsland die Vereinigten Staaten an. 9% sagen, dass sie aus Australien versenden. Und weitere 25% machen keine Angabe. Wenn man diese 33% der Händler, die angeben, dass sie innerhalb der Europäischen Union Drogen versenden, noch genauer auflistet, kann man sehen, dass an Nummer 1 Großbritannien ist, Nummer 2 die Niederlande und an Nummer 3 bereits Deutschland liegt. Mit 7,2% aller Händlerinnen sagen, dass sie aus Deutschland versenden. Diese Zahl, glaube ich, unterstreicht sehr, sehr gut, wie relevant dieses Phänomen der Kryptomärkte in und für Deutschland ist. Und wie verhält sich das eigentlich bei den Zustellländern? Also die Angabe, wohin ein Händler Drogen liefert, ist eine essentielle, damit ein Kunde weiß, ob er überhaupt bei diesem Händler bestellen kann oder nicht. Und auch das geht mit einem gewissen Risiko einher, weil eine Bestellung aus dem eigenen Land wesentlich sicherer ist als bei einer transatlantischen Bestellung, wo zum Beispiel der Zoll auch ins Spiel kommt. 19% der Händlerinnen geben an, dass sie in die Europäische Union zustellen. 30% sagen, dass sie nach Europa, Nordamerika liefern. 7% sagen, dass sie nach Australien zustellen. Und 43% geben an, dass sie weltweit zustellen. Wir wissen aber nicht, ob diese Angabe tatsächlich, ob es einen tatsächlichen globalen Kundenstamm gibt oder nicht. Wir vermuten, dass sich der Kundenstamm ähnlich wie die Herkunft der Händler auf die drei Regionen konzentriert, nämlich die Europäische Union, Nordamerika und Australien. Jetzt haben wir einiges gehört über Händler, über Kunden, über Umsätze, die erzielt worden sind, Herkunfts- und Zielländer auf Kryptomärkten. Dadurch stellt sich die Frage, welche Chancen und Risiken bieten Kryptomärkte, und je nach Perspektive, je nach Blickwinkel kommt man zu einer anderen Bewertung dieses Phänomens. Auf der Chancenseite möchte ich gerne erwähnen, dass dieses Phänomen einem Harm Reduction Ansatz nachkommt und zu einer Änderung der Drogenkontrollpolitik etwa in Richtung Entkriminalisierung beitragen kann, wenn es den politischen Willen dazu gibt. Harm Reduction aus zweierlei Gründen. Einerseits berichten Kundinnen von weniger Gewalterfahrungen, sowohl Bedrohungen als auch physische Gewalterfahrungen, wenn sie auf Kryptomärkten illegale Drogen erwerben. Andererseits ist die Transparenz bei der Qualität von Drogen auf Kryptomärkten wesentlich höher, weil es dieses Bewertungssystem gibt. Das bedeutet, dass Kunden die Qualität der Drogen bewerten und andere Kunden sich an diesen Angaben orientieren können. Auf der Risikoseite, und das liegt wie gesagt im Auge des Betrachters, auf der Risikoseite kann man die sehr hohe Verfügbarkeit dieser Marktplätze nennen, genauso wie die leichte Zugänglichkeit. Und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel geben. Zum Beispiel ein 10-jähriges Kind, das als Digital Native von kleinstem Kindheitsalter gelernt hat, mit Computer, mit Internet umzugehen, mit Tablet, Smartphone etc. Und für dieses Kind mag es ein leichtes sein, sich auf Amazon ein Tablet zu bestellen. Dieses 10-jährige Kind könnte genauso einfach auf einem Kryptomarktplatz sich 10 Gramm Kokain bestellen und das nach Hause zugestellt bekommen, während etwa die Eltern in der Arbeit sind. Insofern ist die Zugänglichkeit ein großes Problem. Auch gibt es Drogenkonsumenten, die erstmals, die überhaupt keine Erfahrung haben im Bereich von Drogenkonsum und erstmals über Kryptomärkte sich Drogen bestellen, mit niemandem, sowohl im Freundes- als auch Familienkreis, sich über diese Konsumerfahrungen austauschen. Und ich selber weiß von einem Fall eines Drogenkonsumenten in Australien, der an einer Überdosis gestorben ist, weil er sozial isoliert Drogen konsumiert hat, und zwar in einer höheren Dosis, als er es vertragen hätte. Das bedeutet, die soziale Isoliertheit ist ein absolutes Risiko und braucht entsprechendes Beratungsangebot, und hier besonders Online-Beratung. Ein weiteres Risiko ist, dass die leichte Verfügbarkeit auf Kryptomärkten nicht für alle Konsumtypen ein Segen ist, zum Beispiel diejenigen, die sich schwer tun, ihren Impuls zu kontrollieren, für die, die sich schwer tun, ihren Drogenkonsum zu dosieren, und zwar so, dass sie nicht davon abhängig werden und keine Kontrolle darüber haben, wie viel sie eigentlich zu sich nehmen. Das bringt mich zu meiner Schlussfolgerung. Abschließend möchte ich sagen, dass das Kryptomärkte ein Phänomen sind, das theoretisch den globalen Verkauf und Kauf von illegalen und legalen Drogen ermöglicht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. In der Praxis haben wir allerdings gesehen, dass es sich weniger um ein globales Phänomen und mehr um ein regionales Phänomen handelt. Insofern, als dass es eine Konzentration gibt auf Nordamerika, auf die Europäische Union und auf Australien. Das bedeutet, Länder, traditionelle Länder, die in die Drogenproduktion verwickelt sind, spielen auf Kryptomärkten keine Rolle. Und mit einer abschließenden Bemerkung möchte ich gerne meinen Vortrag beenden, nämlich: die technisch ermöglichte Anonymität geht mit einem Paradoxon einher, und dazu eine kurze Ausführung. Auf illegalen Märkten für Drogen ist es normalerweise so, dass es keine Regulierung gibt der Produktqualität. Niemand überwacht, ob die Drogen, die verkauft werden, gewissen Qualitätsstandards entsprechen oder nicht.
Entsprechend kommt es oft zu Verunreinigungen. Manche Verunreinigungen sind auch lebensgefährlich, wenn man die Drogen konsumiert. Und der andere Aspekt eines illegalen Marktes ist immer, dass Händler, Händlerinnen mit einem permanenten Risiko leben müssen, verhaftet zu werden. Und jetzt möchte ich gerne zum Paradoxon zurückkehren, das ich angekündigt habe. Die technisch ermöglichte Anonymität führt zu diesem Paradoxon. Einerseits, indem auf Kryptomärkten hauptsächlich hochwertige Drogen verkauft werden, eben weil die Kunden beim Kauf von minderwertigen Drogen mit einem negativen Feedback reagieren und durch die hohe Konkurrenz zwischen den Händlerinnen, auf Alphabee waren etwa 2000 unterschiedliche Händlerinnen aktiv, werden diejenigen vom Markt ausgesiebt, die kein gutes Service anbieten und keine gute Qualität ihrer Produkte. Die gehen im Wettbewerbskampf sozusagen unter und es bleiben diejenigen übrig, die hochwertige illegale Drogen vertreiben. Der zweite Aspekt ist, dass durch die Anonymität wird quasi das Risiko reduziert, von Strafverfolgungsbehörden entdeckt und verhaftet zu werden. Mit diesem Gedanken, der zum Weiterdenken anregen soll, möchte ich gerne meinen Vortrag schließen. Vielen Dank. Auf bald.
Das war die Politikwissenschaftlerin Meropi Tsanitakis über Drogenhandel im Darknet. Sie hat ihren Vortrag am 9. September 2017 in Berlin gehalten, auf dem Kongress Drug Science 2017.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.